Deutschlandfunk, der Tag.
Ich hab's richtig knallen hören. Ich sah, was ist denn jetzt hier los? Als hätte eine Bombe eingeschlagen.
Mitten in Dresden ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Teil der Carola-Brücke eingestürzt.
Ja, es macht natürlich fassungslos, was alles passieren kann.
Die Carola-Brücke, das ist in der sächsischen Hauptstadt eine der wichtigsten Verkehrsadern über die Elbe. Niemand war auf der Brücke drauf, es sind also keine Menschen zu Schaden gekommen. Und trotzdem ist jetzt die Bestürzung natürlich groß.
Ganz schlimm, weil ich denke, wir sind da gestern erst drüber gelaufen und das ist eine Katastrophe.
Müssen wir uns in Deutschland Sorgen um die Sicherheit unserer Infrastruktur machen? Ich habe darüber mit einem Brückenfachmann aus Berlin gesprochen. Und viel Spekulation gerade um eins der größten Bankhäuser in Deutschland, um die Commerzbank. Die italienische UniCredit hat überraschend einen großen Anteil der Bank gekauft.
Die UniCredit ist ja auch dafür bekannt, dass sie ein durchaus harter Sanierer ist. Das heißt, dass sie nicht benötigte Geschäftsprozesse strafft, dass sie Digitalisierung einsetzt und die Dinge zügig voranbringt.
Sagt der Aktionärsvertreter Marc Liebscher. Was passiert da also gerade bei der Commerzbank? Auch das heute ein Thema hier in der Tag an diesem 12. September 2024. Am Mikrofon ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, die Carola-Brücke mitten in Dresden. Ein Brückenteil von 100 Meter Länge, das da einfach so einstürzt. Und nur weil das Ganze mitten in der Nacht passiert, ist niemand verletzt worden.
Guten Tag.
Der Bauingenieur Christian Müller prüft Brücken und ist außerdem Vorstandsmitglied der Berliner Baukammer. Bei unserem Gespräch heute Mittag hat er mir erstmal erklärt, dass es bei der Carola-Brücke und auch bei vielen anderen Brücken in Deutschland ein Problem mit dem Material gibt. Es handelt sich nämlich um eine Brücke aus Spannbeton, Baujahr 1971.
Bestimmte Brückentypen sind sehr gutmütig und zeigen ihre Schäden sehr frühzeitig an und dann kann man die entsprechend in Ruhe sanieren. Und es gibt Brückentypen und dazu gehören eben diese Spannbetonbrücken, die nicht ganz einfach einzuschätzen sind. Und zwar bestehen sie aus Beton und Spannstahl. Dieser Spannstahl ist im Grunde genommen hochbelastbarer Stahl, der mit dem Beton zusammen in einem Bauwerk verbaut wurde und bei diesen frühen Brücken aus den 60er Jahren in der Regel auch nicht mehr zugänglich ist. Man kann diese Spannstähle, die Litzen, nicht mehr einfach sehen, sondern sie sind oft in den Betonquerschnitt mit einbetoniert. Und über die Jahrzehnte gibt es natürlich auch bei so einem Bauwerk dann irgendwelche Alterserscheinungen, Risse, wo Feuchtigkeit eintreten kann. Und wenn dann diese Feuchtigkeit an die Spannstähle rangerät, dann kann es zu einer Art Kontaktkorrosion kommen, wodurch sie dann irgendwann auch mal ein schlagartiges Versagen einzelner Drähte ereilen. Und das kündigt sich meistens an, indem die Brücke eine größere Verformung hat und man merkt, irgendwo bewegt sie sich, irgendwas passiert da mit der Standsicherheit. Und dann werden diese Brücken in Schadensklassen einsortiert. Und diese Brücke war jetzt mit Schadensklasse 3 und eigentlich noch in so einem Zustand, wo man sagt, das ist jetzt nicht ganz große Gefahr, es muss eine Sanierung gemacht werden, aber es war anscheinend noch nicht darüber hinaus. Und jetzt ist etwas passiert, was alle Fachleute natürlich total nervös macht und auch mit Fragen zurücklässt. Jetzt ist diese Brücke nachts ohne Verkehrslast in sich zusammengebrochen. Und das wirft erstmal viele Rätsel auf. Da kann man ganz viel mutmaßen, aber da müssen wir leider abwarten, die Untersuchungen, die dann vor Ort erfolgen.
Aber Sie sagen jetzt, ein Problem, was man bei solchen Brücken ganz oft hat, das kann man ja durchaus festhalten, ist, dass irgendwo an irgendeiner Stelle Wasser eindringt, wenn ich das richtig verstehe. Und dann stellt sich mir die Frage, kann man das nicht von außen irgendwie regelmäßig überprüfen? Kann man das nicht vielleicht sogar mit Röntgenstrahlen feststellen, was da im Innern einer Brücke eines solchen Bauwerks passiert?
Also es gibt verschiedene Untersuchungsmethoden, um sich dem anzunähern, ob man das stichprobenartig nur schafft oder in Gänze bei so einem großen Bauwerk. Das ist immer dann die große Frage. Und die Fachleute versuchen das. Aber an dieser Stelle ist es jetzt überraschend nicht gelungen, das rechtzeitig zu erkennen.
Da in Dresden wird jetzt auch noch Hochwasser erwartet. Warum könnte das ein Problem sein?
Also wenn die Durchfließgeschwindigkeit durch das abgestürzte Bauwerk im Grunde genommen halbiert ist, dann staut sich das Wasser und vor dieser Brücke entsteht ein großer Druck, der einfach auf Ufer und sonstige Bereiche oder Widerlager drückt. Und das kann dann zu einer unkontrollierten Überschwemmung dann führen. Von daher muss man natürlich möglichst schnell dieses Bauwerk entfernen. Aber so eine Entfernung eines Bauwerks ist eine logistisch ausgesprochen schwierige Maßnahme, auch vom Wasser aus kaum zu leisten. Also ich bin gespannt, wie die Fachleute das lösen werden, ob das nachher eine Sprengung ist oder was auch immer. Aber selbst eine Sprengung im Wasserbereich ist kompliziert.
Die Carola-Brücke in Dresden, die ist ja Baujahr 1971. Sie haben jetzt auch selber schon von älteren und frühen Brücken gesprochen. Gibt es da inzwischen einen anderen Beton, ein anderes Material, das man benutzt? Oder ist sozusagen da bei allen Brücken von diesem Bautyp, besteht da die gleiche Gefahr?
Also man hat irgendwann in den 80ern begriffen, dass eine Brücke, die man nicht einfach kontrollieren, überwachen oder sanieren kann, auf Dauer ein Problem ist und hat deshalb diese Spannglieder in der Regel extern in den Hohlkörper eingebaut, in den neueren Spannbeton-Hohlbrücken. Und so dass man diese Spannglieder dann im Grunde untersuchen kann und notfalls auch einzeln austauschen kann. Das erfolgt auch teilweise. Also man ist da sehr viel weiter mittlerweile, aber deshalb kann man ja nicht sofort alle alten Brücken abreißen, weil man Sorge hat, dass es eventuell ja eine Restlebensdauer gibt, die schwer einzuschätzen ist.
Und bei einigen Brücken, wenn ich das richtig sehe, gibt es aber auch die Möglichkeit, da reinzugehen und die von innen zu untersuchen. Ist das korrekt?
Ja, genau. Ja, genau. Das ist in der Regel das Ziel, dass man nicht einen massiven Querschnitt hat, sondern ein begehbares Brückenbauwerk, was man auch warten kann.
Was ist denn Ihr Eindruck? Wie ernst nehmen die Behörden und die Verwaltungen in Deutschland solche Gefahren, die von einsturzgefährdeten Brücken oder generell, die davon ausgehen, dass Brücken einstürzen können?
Also, die Bundesingenieurkammer und alle Länderkammern warnen seit 20 Jahren, dass wir nicht eine ausreichende Instandhaltungsrücklage bilden und Sanierungsmaßnahmen durchführen und wir da einen Instandhaltungsstau haben. Bei ganz vielen Brücken, Autobahnbrücken und so weiter, kommen wir einfach an die Restlebensdauer dieser Brücken und müssen Austauschbauwerke, neue Bauwerke machen oder Sanierung dann vollziehen. Das ist ein ganz schwieriges Geschäft, weil die Politik natürlich unter ganz großem Druck steht, ihre Gelder an der richtigen Stelle auszugeben. Und wenn die Ingenieure sagen, ja, wir müssen mindestens 3% unseres Bestandes in der Regel im Jahr neu bauen, dann wackeln die natürlich mit dem Kopf. Und über die letzten 20 Jahre gab es viele Prioritäten, wo man sein Geld für ausgegeben hatte, ob Corona oder Bürgergeld oder was auch immer. Das ist eine harte Konkurrenz. Und da kann man die Infrastruktur natürlich ein bisschen auf die lange Bank schieben. Und zum Schluss passiert sowas wie jetzt in Dresden und dann sind sie alle ganz überrascht und stellen fest, nein, wir müssen viel höhere Investitionen auslösen, damit wir diesen Stau vermeiden. Also bei der Bahn ist es besonders extrem, da hat Herr Wissing jetzt ganze Streckensperrungen vorgeschlagen, um in Gänze ganze Strecken zu sanieren. Das würde man sich bei der Autobahn nie trauen. Es gibt nur einen Fall, wo wir eine Autobahnbrücke von heute auf morgen gesperrt haben und ganz neu bauen müssen. Oder die Strecke 6 Jahre da gesperrt ist, bis die neue Brücke steht. Aber eigentlich müssen wir da viel mehr tun, sowohl bei der Eisenbahn als auch bei den Bestandsbrücken und nicht unser Geld nur in den Neubau reinstecken.
Haben Sie da den Eindruck, wir haben in Deutschland generell ein Problem mit der Sicherheit von großen Bauwerken?
Also grundsätzlich haben wir eine hervorragende Überwachung und das Problem ist allen bewusst. Aber der politische Druck muss erhöht werden, dass wir da höhere Investitionen brauchen, um diesen Instandhaltungsrückstand der letzten 20, 30 Jahre da aufzuholen. Das betrifft natürlich eigentlich normalerweise Westdeutschland ganz stark. Aber hier in Dresden ist es eben auch eine Brücke, die davon betroffen ist.
Warum betrifft das Westdeutschland besonders stark?
Weil natürlich nach der Wende in den ersten 10, 15 Jahren sehr viel Investitionen in die neuen Länder geflossen ist. Und der Instandhaltungsrückstand natürlich in Westdeutschland teilweise dadurch höher ist als noch in Ostdeutschland.
Meinen Sie, dieser Einsturz jetzt in Dresden, dieser Brückeneinsturz, könnte der ein Weckruf sein?
Der muss ein Weckruf sein. Also die Politik muss einfach begreifen, man kann das Geld nur einmal ausgeben. Und Infrastruktur ist ein ganz langfristiges Geschäft. Das darf man nicht mal ein Jahr weniger und mal mehr machen, sondern es muss kontinuierlich weiter betrieben werden.
Der Einsturz der Carola-Brücke bzw. eines Teilstücks der Brücke in Dresden. Hier bei uns bei Der Tag war das Christian Müller, Ingenieur und Vorstandsmitglied der Berliner Baukammer. Herr Müller, vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Im deutschen Bankensektor, da bahnt sich möglicherweise gerade ein milliardenschwerer Übernahmepoker an.
Die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der Commerzbank, namentlich die ganzen Verdi-Vertreter, verurteilen den Versuch der UniCredit, die Commerzbank zu übernehmen, auf Schärfste.
Das italienische Geldhaus UniCredit hat einen 9%-Anteil an der Commerzbank gekauft. Die Italiener scheinen die deutsche Großbank übernehmen zu wollen. Wie wir da gerade vom Verdi-Vertreter Stefan Wittmann gehört haben, passt der Arbeitnehmerseite das alles überhaupt nicht. Aber erstmal schön der Reihe nach. Clemens Kindermann aus der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion hat mir vorhin erklärt, was da genau passiert ist bei der Commerzbank in den letzten 2 Tagen.
Das war ein absoluter Finanzkrimi, wie es ihn selten eigentlich gibt. Und zwar lief das so, dass der Bund möchte ja gerne Anteile verkaufen an der Commerzbank. Gucken wir nochmal zurück. Hatte ja viel Geld ausgegeben, um die Commerzbank damals zu retten, während der Finanzkrise 2008-2009. So, und die Anteile, die sollen jetzt langsam zurückgegeben werden. Und das sollte jetzt passieren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Eine Tranche von 4,5%, ein Aktienpaket. Und das platziert die Bundesfinanzagentur. Und tatsächlich war es dann so, dass Punkt 1.11 Uhr kam dann die Nachricht, ja, das ganze Aktienpaket ist an eine Bank gegangen, nämlich an die UniCredit. Und da waren also alle völlig überrascht. Und dann kam ein paar Stunden später, da war es irgendwie Mittwochmorgen oder so, oder Mittwochvormittag, kam die Mitteilung, ja, wir haben nicht nur die 4,5% Aktienpaket, sondern wir haben nochmal so viel, also insgesamt 9%, also gekauft am Markt und sind jetzt der zweitgrößte Eigentümer, immer noch nach dem Bund. Der Bund hat immer noch 12% der Anteile, aber das war echt eine super Überraschung.
Und warum sind da jetzt einige Leute so aufgeregt?
Naja, es ist schon die Befürchtung, dass es sich hier um eine Übernahme oder eine, zumindest eine Fusion handelt. Und dazu muss man wissen, die UniCredit hat ja schon mal in Deutschland zugeschlagen, hat die Hypo Vereinsbank gekauft, hat da schon auch ziemlich viele Stellen gestrichen. Dann muss man auch sagen, es ist ein ähnliches Geschäftskonzept, Mittelstandskunden. Also da sind viele Überschneidungen. Und jetzt, wir haben ja Zeit, schweife ich mal kurz ab. Wir haben heute zum Beispiel berichtet, dass DB Schenker, das ist die Logistiktochter der Deutschen Bahn, da ist angeblich die Verkaufsentscheidung auch gefallen. Und da ist genau dasselbe Problem. Die haben zum Beispiel ganz oft Standorte gemeinsam. Also der dänische Investor, also ein dänischer Logistiker und die DB Schenker. Und dann entstehen natürlich solche Synergieeffekte und solche Befürchtungen. Aber jetzt komme ich zum ersten Rätselhaften dieser ganzen Geschichte. Und das war, dass wir bekommen haben, ich abends auf meinen Rechner, eine Pressemitteilung über den Rückzug des Vorstandschefs der Commerzbank erst zum Ende Dezember 2025. Aber das kam auch völlig unerwartet. Also für mich ein Rätsel. Ich habe 2 Rätsel, aber das ist das erste. Warum ist jetzt der Knof vorher, bevor wir das wussten mit diesem Einstieg der UniCredit, wusste der schon was oder wie? Ich weiß es nicht. Also eigentlich dürfte er es nicht gewusst haben, aber die Koinzidenz, zeitliche Zusammenhang, das ist schon wirklich erstaunlich.
Und welche Rolle hat denn der deutsche Staat, die Bundesregierung da gespielt? Du hast gesagt, die haben dieses Aktienpaket ja verkauft.
Das ist das Rätsel Nummer 2, Tobias, weil nämlich die Bundesfinanzagentur, das sind eigentlich total fähige Leute, die auch Überblick über den Markt haben, musst du haben, wenn du Aktien platzieren möchtest, dann musst du über das Umfeld so ein bisschen Bescheid wissen, wann ist die Zeit günstig, wie ist die Interessenlage und so weiter. So, und eigentlich hätte man wissen können, wenn da so ein massives Interesse der UniCredit besteht, dass die ja offensichtlich auch schon Aktienoptionen für diese anderen 4,5% aufgebaut haben, dann hätte ich mich als Bundesfinanzagentur gefragt, ob ich das Ganze als ganzes Paket verkaufe, sodass dann plötzlich einer mit einem Schlag alles kriegen kann. Und das ist mir auch rätselhaft. Das weiß ich auch nicht, ob jetzt die Bundesfinanzagentur da irgendwie keine Hinweise bekommen hat oder da nicht im Markt richtig hingehört hat. Das ist mir rätselhaft.
Und hättest du da nicht an irgendeinem Punkt eigentlich auch mal Informationen aus Italien geben müssen? Ich meine, so ein Unternehmen wie UniCredit, wenn das so einen Move plant, das lässt sich ja wahrscheinlich auch nur schwer richtig geheim halten.
Du hast eine Schwelle von über 9,9%. Wenn du da drüber gehst, musst du es der Bankenaufsichtsbehörde der Europäischen Zentralbank, da muss eine Genehmigung kommen. Also insofern, glaube ich, ist da nichts falsch gemacht worden oder so. Also die UniCredit ist berechtigt, diese Transaktion, dieses Manöver zu fahren.
Ist denn irgendwas bekannt darüber, was die UniCredit jetzt als nächstes plant? Wollen die dieses Paket noch weiter ausbauen?
Ja, das sieht also ganz danach aus. Wenn ich jetzt eben von diesen 9,9% gesprochen habe, dann hat also die UniCredit auch schon gesagt, ja, sie wollen eine entsprechende Genehmigung einholen. Das hört sich schon so an. Angeblich hat auch der Chef von UniCredit schon den Chef der Commerzbank angerufen am Mittwoch und hat ihn zu Gesprächen eingeladen. Und das deutet jetzt alles schon irgendwie darauf hin, dass es da um eine Übernahme, eine Fusion geht. Und was man allerdings sagen kann, ist, dass die UniCredit zumindest schon mal relativ preiswert an die ersten Aktien gekommen ist. Wenn sie jetzt noch mehr kaufen will, wird sie wahrscheinlich mehr bezahlen müssen. Denn auch das, ja, ich bin ja nun nur ein trockener Finanzredakteur, aber ein Anstieg von 18% in der Spitze eines Aktienkurses des zweitgrößten deutschen Geldinstituts, das sieht man wirklich nicht alle Tage. Und das war gestern bei der Commerzbank der Fall.
Clemens, was würdest du denn sagen, was interessiert die UniCredit so sehr an der Commerzbank?
Das ähnliche Geschäftsmodell. Also bei der Sache Deutsche Bank, Commerzbank war immer das Problem. Die Commerzbank hat eigentlich nichts, was die Deutsche Bank braucht. Aber die UniCredit hat eine ähnliche Struktur, Filialnetz, Kundenschaft und kann deshalb von diesen Synergien erheblich mehr profitieren. Deshalb ist das aus der Sicht der Italiener ja eine gute Idee.
Was ist denn aus der Commerzbank selbst zu der ganzen Geschichte zu hören?
Also die Spitze gibt sich relativ zurückhaltend, mal gucken und so weiter. Ist natürlich auch, wenn in dem Bewusstsein, dass dein Vorstandschef irgendwie dir gerade abhanden kommt. Die haben jetzt gerade das Problem, dass sie eine neue, wahrscheinlich Vorstandschefin, auch erstmal, die das dann ja alles organisieren muss, finden müssen. Also da war äußerste Zurückhaltung. Keine Zurückhaltung war bei den Gewerkschaften. Die haben also sind sofort losgezogen und haben gesagt, das geht so gar nicht. Wir haben im Moment 42.000 Beschäftigte bei der Commerzbank. Und das ist ja klar. Also die haben jetzt schon ganz viel hinter sich an Filialstreichungen, Stellenstreichungen und so weiter. Und die fürchten jetzt einfach, dass das weitergeht. Und die appellieren an den Bund jetzt.
Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären? Ja. So eine feindliche Übernahme, wenn das tatsächlich dazu kommen würde. Oder sagen wir mal so eine Übernahme. Was wäre da ein Szenario? Was könnte das bedeuten für die Commerzbank?
Ja, dazu ist vielleicht vorab zu sagen, dass Andrea Orcel, der Chef der UniCredit, das ist jetzt aber wirklich nur Nuance, dass der also seine Abschlussarbeit an der Universität La Sapienza in Rom geschrieben hat über das Thema feindliche Übernahmen. Also der kennt sich wirklich gut aus, hat das jahrelang selber gemacht. Ja, im Moment ist das noch keine feindliche Übernahme. Der Bund hat 12%, ist der größte Eigentümer. Es gibt jetzt eine Sperrfrist von 90 Tagen, da darf gar nichts passieren. Und jetzt geht das hinter den Kulissen los, weil da ist ja die Politik mit drin. Und die UniCredit hat immer mal wieder vorgeführt, so ist zu hören aus Finanzkreisen in den letzten Jahren, wie ist es denn mit der Commerzbank? Weil es ja immer, das weißt du noch, Tobias, aber groß überall, Deutsche Bank, ist die an der Commerzbank interessiert oder nicht? Hat jetzt Anfang September sogar nochmal Herr Sewing gesagt, nee, wir sind nicht interessiert. Aber die UniCredit, die war da immer so, wir wären schon interessiert. Das ist jetzt auch ein Politikum. Ne? Das Bundesfinanzministerium wird da mitsprechen und wahrscheinlich auch der Kanzler.
Dann lass uns mal auf diese Bank gucken, die UniCredit. Was für eine Bank, was für ein Institut ist das?
Eine der ganz, ganz großen und ältesten Banken in Italien, Sitz Mailand. Ich meine sogar, ich hätte mich da mal fotografieren lassen vor der Zentrale, aber das gehört jetzt nicht hierher. Börsenwert fast 60 Milliarden Euro. Zum Vergleich, Commerzbank hat so in etwa 15 Milliarden, ist also viel größer. Und dieser Andrea Orcel, der ist schon sehr umtriebig und hat immer mal so Gelegenheiten und so weiter. Und dieser Kauf der Hypovereinsbank ist so ein Beispiel, dass die eben auch ihre Interessen durchsetzen. Ja, und also die UniCredit ist interessant, ist es, wenn es wirklich zu dieser Übernahme käme, und das ist vielleicht das Allerinteressanteste, dann gäbe es im Grunde genommen eine neue Größe im europäischen Bankensektor. Wenn man das mal zusammenrechnet, sind das ja dann fast 75 Milliarden Euro, die der dann auf die Waage bringen würde. Das sehen einige sogar positiv, andere, besonders die Beschäftigten, negativ.
Okay, und dann lass uns noch auf die andere Seite gucken, die Commerzbank. Wie bedeutend ist die noch für Deutschland?
Naja, wie ich vorhin sagte, viel Mittelstandsgeschäft. Das ist schon eine sehr, sehr wichtige Bank, nicht nur für Privatkunden, sondern besonders für mittelständische Unternehmen. Und die ist fest verankert, verwurzelt in Deutschland. Vielleicht zur Erinnerung, die Dresdner Bank hat ja auch mal dazugehört, gibt es nicht mehr. Aber viele Kunden sind schon lange, lange bei der Commerzbank. Die hat also eine große Kundenbindung. Und insofern, also wenn da eine Fusion jetzt zustande käme, dann wäre das sozusagen ein wichtiger Player tatsächlich, könnte Kräfte bündeln, Synergien, könnte vielleicht den Kundinnen und Kunden andere Angebote machen. Also für die Commerzbank oder für eine fusionierte UniCredit Commerzbank wären die Chancen nicht unerheblich. Und es ist so, dass sehr viele Ökonominnen und Ökonomen sagen, wir brauchen in Europa eine stärkere Bankenkonzentration. Wir haben ja zum Beispiel in Deutschland dieses Drei-Säulen-Modell mit den Genossenschaftsbanken, Sparkassen, Privatbanken. Und das ist für ausländische Banken immer etwas schwierig, weil diese ganze Sparkassenlandschaft ist ja kaum für eine Großbank irgendwie, der ist kaum zu begegnen. So, und deshalb wäre das sozusagen, da würde die Schlagkraft schon erhöht werden. Und es spielt auch der Europäischen Union in die Karten, wenn es da eine Bankenkonzentration gäbe, eine solche neue Fusionsbank. Denn man sagt, Europa muss unbedingt diese Bankenunion, Kapitalmarktunion, aber auch Bankenunion, es muss wenige große, die dann schlagkräftiger sind, auch im internationalen Wettbewerb.
Clemens, verstehe ich dich dann richtig? Du würdest sagen, wenn es zu so einem, sagen wir mal, Zusammenschluss kommt, oder wir können es sicher offen aussprechen, zu einer Übernahme, du meinst, das wäre nichts Schlechtes.
Das kommt auf die Perspektive an. Für die Beschäftigten ist das keine gute Perspektive. Da wird etliches wegfallen. Vielleicht auch für Kundinnen und Kunden das Filialnetz. Ist die Frage, ob das so bleibt. Aber für, ja, das ist es dann wieder. Für die Aktionärinnen und Aktionäre eines solchen Instituts wäre das wahrscheinlich gut. Also es kommt ganz auf die Sichtweise an. Und es ist für die Politik, da muss man sich dann Gedanken drüber machen. Für die europäische Politik, die würde das sicher positiv sehen. Die deutsche Politik muss achten auf die Verhältnisse in Deutschland. Und da würde das schon für erhebliche, sagen wir mal, auch Verwerfungen, glaube ich, in der Bankenlandschaft in Deutschland sorgen.
Also möglicherweise eine Übernahme der deutschen Commerzbank durch die italienische UniCredit. Clemens Kindermann aus unserer Wirtschaftsredaktion hat uns das erklärt. Clemens, vielen Dank.
Bitte.
Ein Brückeneinsturz ohne Erdbeben und ein Erdbeben in der Finanzwelt, hoffentlich ohne größere Einbrüche. Das waren heute die Themen hier im Podcast Der Tag an diesem 12. September 2024. Morgen ab 17 Uhr dann die nächste Episode in der DLF-App. Im Team waren heute Dirk-Oliver Heckmann, Stefan Görmer und Tobias Armbruster. Und wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback und Anregungen an dertag@deutschlandfunk.de. Danke. Und ciao.